Mein Name ist Georg Redlhammer. Das ist der Denkraum. Ich habe eine automobile Vergangenheit und heute ist mir wieder ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Warum heißen Autos eigentlich so, wie sie heißen? Ferrari ist klar. Enzo Ferrari. Porsche Ferdinand. Aber es gibt Autonamen, die nicht nach dem Erfinder benannt sind. Chinesische zum Beispiel. Und bei der Recherche bin ich tatsächlich auf einen Kulturkampf gestoßen. Zwischen China und Europa. Aber hört selbst.
Du kennst das sicher. Du stehst im Verkehr, schaust dich so um und liest die Namen auf den Autos. Audi, BMW, Volkswagen.
Ja, die Klassiker.
Genau. Fühlt sich total vertraut an, oder? Fast wie alte Bekannte. Wie Institutionen.
Stimmt.
Aber in letzter Zeit tauchen ja immer öfter neue Namen auf. Du siehst einen BYD, einen NIO, vielleicht sogar einen XPeng.
Mhm.
Und die fühlen sich irgendwie anders an. Die klingen oft wie so Tech-Gadgets, reiner Sound, bei dem man sich fragt, steckt da überhaupt was dahinter?
Und genau diese Frage ist der Kern von allem. Viele denken, das sind einfach, naja, zufällig modern klingende Labels.
Ja, genau, das denke ich auch.
Aber das ist ein Trugschluss. Im Grunde erleben wir da auf den Kofferraumdeckeln einen richtigen Kulturkampf. Einen Kampf der Geschichten.
Ein Kulturkampf, das ist ein starkes Wort.
Ja, denn es geht um einen ganz fundamentalen Unterschied. Die Frage ist nicht nur, was für ein Auto das ist, sondern erzählt es dir, woher es kommt, oder verspricht es dir, wohin es dich bringt.
Okay, das ist eine steile These. Ein Kulturkampf auf dem Kofferraumdeckel? Lass uns das für dich mal auspacken, das ist unsere Mission heute. Wir schauen uns ganz genau an, welche Geschichten die Namen der europäischen Traditionsmarken erzählen und stellen sie den Botschaften der chinesischen Newcomer gegenüber. Und die These, die wir hier mal so in den Raum stellen, ist: Europa erzählt von seiner Herkunft, China verkauft seine Zukunft.
Genau.
Fangen wir doch mal mit dem an, was wir kennen. Europa. Die Namen, die sich durch ihre Geschichte legitimieren.
Audi ist da ein perfektes Beispiel.
Ja, die berühmte Anekdote von August Horch.
Richtig. Er musste seine neue Firma ja anders nennen, weil Horch schon vergeben war. Und die Legende besagt, dass der Sohn eines Geschäftspartners, der gerade Latein lernte, den entscheidenden Hinweis gab.
Ah, genau. Horch ist ja der Imperativ von Hören.
Und auf Latein ist das eben?
Audi.
Audi. Ziemlich clever eigentlich. Der Name ist also quasi eine Übersetzung des Gründernamens. Pure Herkunft.
Oder Volvo. Das klingt ja immer nach schwedischem Stahl und Sicherheit. So urschwedisch.
Tut es. Ist aber auch Latein.
Echt jetzt?
Ja. Ich rolle. Von Volvere. Aber der wirklich überraschende Fakt ist, der Name war ursprünglich für Kugellager der Firma SKF registriert, nicht für Autos.
Moment, für Kugellager?
Genau. Die Funktion, also das Rollen, wurde einfach von einem Bauteil auf das ganze Fahrzeug übertragen. Auch hier, Funktion, Herkunft. Kein Zukunftsversprechen.
Das ist ja faszinierend. Man sieht also ein klares Muster?
Absolut. Es geht immer um Herkunft, Funktion und Personen. Nimm zum Beispiel BMW.
Bayerische Motorenwerke. Klarer geht's nicht.
Eben. Woher es kommt, was es macht. Oder Ferrari.
Der Nachname vom Gründer Enzo Ferrari.
Richtig. Aber da steckt noch mehr drinnen. Ferrari leitet sich vom Berufsnamen Ferraro ab, also Schmied, ähnlich wie Smith im Englischen. Das verweist direkt auf Handwerk, auf Tradition, auf etwas Solides.
Wow, das wusste ich nicht. Und Alfa Romeo? Das klingt ja schon fast romantisch.
Ist es aber überhaupt nicht. Zumindest am Anfang. Alfa ist ein reines technisches Akronym. Anonyma, Lombarda, Fabrica, Automobili.
Also Aktiengesellschaft Lombardische Automobilfabrik.
Genau. Ein total nüchterner Industriename aus Mailand. Der romantisch klingende Teil Romeo kam erst später dazu, als der Ingenieur Nicola Romeo die Firma übernommen hat.
Der Name ist also quasi ein zusammengesetztes Geschichtsdokument. Erst die Fabrik, dann der Chef.
Perfekt gesagt. Und selbst Volkswagen. Der Name ist der Programm.
Der Wagen für das Volk. Klingt erstmal demokratisch.
Klingt so. Hat aber natürlich diesen hochpolitischen Ursprung in der Gründung 1937 im Rahmen des NS-Kraft-durch-Freude-Programms. Aber auch hier, ganz nüchtern betrachtet, beschreibt der Name eine damalige Funktion und eine Zielgruppe. Das ist nicht eine Vision für das Wort.
Okay, fassen wir den europäischen Teil mal zusammen. Die Namen sagen im Grunde, schau, wer ich bin, wo ich herkomme und wer mein Gründer war. Die Identität wird komplett aus der Vergangenheit und der Tradition abgeleitet.
Und das schafft Vertrauen und Legitimität. So hat es zumindest jahrzehntelang funktioniert.
Das ist ein unglaublich klares Bild, das sich da für Europa zeichnet. Alles blickt irgendwie zurück. Aber was macht man, wenn man keine hundertjährige Geschichte im Rückspiegel hat? Wohin schaut man dann?
Man macht das genaue Gegenteil.
Ich nehme an, die chinesischen Marken mussten einen komplett anderen Weg finden.
Sie mussten nicht nur, sie haben es zu ihrer größten Stärke gemacht. Sie überspringen die Notwendigkeit einer langen Historie, indem sie ihren Namen nicht mit Vergangenheit, sondern mit Wünschen und Visionen und Versprechen aufladen.
Gib mal ein Beispiel.
Nehmen wir einen der größten Konzerne, Geely. Der chinesische Name Geely bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie glückbringend oder verheißungsvoll.
Moment mal, das ist doch für uns hier kaum vorstellbar. Stell dir vor, du gehst zum Autohändler und kaufst das neue Modell der Marke Viel Glück. Da würde ich doch sofort an der Ingenieurskunst zweifeln.
Ja, genau.
Das klingt ja eher nach Lottoschein als nach Spaltmaßen und Fahrsicherheit.
Absolut. Und das zeigt den kulturellen Unterschied perfekt. Bei uns muss ein Name Kompetenz und Fakten transportieren. Dort beschreibt der Name nicht das Produkt, sondern das Schicksal, das man sich als Käufer davon erhofft.
Der Name soll also etwas bewirken?
Es ist performativ, genau. Es soll Glück bringen. Das ist ein tief verankertes kulturelles Konzept, das dort als Verkaufsargument funktioniert. Oder nehmen wir eine andere Kategorie, Optimismus und Zukunft. Die Marke NIO, die man hier ja immer öfter sieht.
Ja, NIO klingt auch wieder kurz, modern, international.
Genau. Aber der chinesische Name Weila hat eine sehr klare Bedeutung. Eine großartige Zukunft kommt oder der blaue Himmel kommt. Während also eine deutsche Premium-Marke mit ihrer Ingenieurskunst wirbt, verkauft NIO eine optimistische Version. Sie verkaufen dir nicht nur ein Auto, sie verkaufen dir die Idee einer besseren Zukunft.
Eine großartige Zukunft. Das klingt für mich als europäischen Hörer aber auch ein bisschen hohl. Eine großartige Zukunft kann ja alles und nichts bedeuten. Ist das nicht einfach nur cleveres Marketing-Blabla, während BMW mit Bayerische Motorenwerke eine unbestreitbare handfeste Tatsache liefert?
Das ist genau der Punkt. Du bevorzugst die belegbare Tatsache, weil deine Kultur auf Herkunft und Beweisbarkeit setzt. Eine andere Kultur setzt auf die Kraft der Vision. Beides sind valide Strategien. Richtig spannend wird es bei BYD. Das steht ja offiziell für Build Your Dreams.
Bau deine Träume. Ich muss ja zugeben, ich dachte jahrelang, das wäre einfach eine bedeutungslose Buchstabenkombination wie LG oder IG.
Und das Verrückte ist, deine erste Annahme war gar nicht so falsch.
Ach was?
Ursprünglich hatte das Kürzel im Chinesischen keine so tiefe Bedeutung. Es war eher technisch. Die englische Deutung Build Your Dreams wurde erst später für den globalen Markt strategisch aufgeladen.
Das ist ja clever.
Hier passiert etwas Faszinierendes. Der amerikanische Traum von der Selbstverwirklichung wird von einem chinesischen Unternehmen quasi reimportiert und dem Weltmarkt als Versprechen verkauft.
Wir haben also Glück, Zukunft und Träume. Das klingt alles sehr individuell, fast schon esoterisch. Gibt es denn nicht auch Namen, die sich stärker auf die Nation, auf das Kollektiv beziehen? Das würde man bei China ja irgendwie erwarten.
Unbedingt. Da gibt es eine ganze Kategorie, die auf Stabilität und Nation abzielt und tief in der Geschichte wurzelt. Nehmen wir die Marke Chang'an.
Das sagt mir jetzt nichts.
Der Name Chang'an bedeutet lange andauernder Frieden. Das ist kein Zufall. denn so hieß die alte prächtige Kaiserstadt, das heutige Xi'an. Der Name lädt die Marke bewusst mit imperialer Tradition und dem Versprechen staatlicher Kontinuität auf.
Das ist subtil und kraftvoll zugleich. Gibt es das auch direkter?
Oh ja, die Marke Hongqi.
Ah, das heißt doch...
Rote Fahne, wörtlich. Das war traditionell die Marke der Staats- und Parteiführung. Der Name ist pure, unverblümte politische Symbolik.
Das ist das genaue Gegenteil von der angestrebten politischen Neutralität, die westliche Marken pflegen.
Absolut. Oder ganz offensichtlich Great Wall, die große Mauer. Ein nationales Symbol für Stärke, Schutz und historische Tiefe.
Okay, wenn ich das jetzt für mich zusammenfasse, wird der Unterschied überdeutlich. Die europäische Geschichte ist, ich bin der Schmied aus Bayern oder ich bin die Fabrik, die von Herrn Romeo übernommen wurde. Ein Herkunftsnachweis.
Richtig.
Die chinesische Geschichte ist, ich bin dein Traum vom blauen Himmel oder ich bin der ewige Frieden. Das ist ja fast schon ein philosophisches oder religiöses Versprechen.
Genau diese Gegenüberstellung ist der Kern. Es ist ein fundamental anderer Ansatz, wie man Vertrauen schafft. Aber es gibt noch eine neuere Entwicklung.
Und die wäre?
Neben diesen emotionalen und nationalen Namen gibt es inzwischen auch eine nationalere Kategorie. Ein gutes Beispiel ist Li-Auto. Der chinesische Name Li Xiang bedeutet Ideal oder Vision.
Wieder eine Vision.
Ja, aber eben nicht im romantisch verträumten Sinne wie Build Your Dreams, sondern im Sinne von rational durchdacht, logisch vernünftig. Der Name signalisiert, dies ist die intelligente, die ideale Lösung für deine zukünftige Mobilität.
Ah, okay. Das klingt schon wieder etwas näher an unserer europäischen Denkweise. Die vernünftige Wahl.
Exakt. Und das führt uns direkt zu der Frage, was das alles im Gesamtbild bedeutet. Denn diese Namensgebung ist nicht statisch, sie entwickelt sich.
Was faszinierend hier ist, ist die Systematik dahinter. Wenn wir die große Linie ziehen, dann sehen wir eine komplett unterschiedliche Zeitrichtung im Branding. Europäische Namen erzählen von der Herkunft. BMW sagt dir, wo es herkommt. Chinesische Namen erzählen von der Zukunft. NIO sagt dir, was kommt.
Und innerhalb Chinas können wir sogar eine Evolution dieser Zukunftserzählungen beobachten. Man kann grob drei Phasen der Markenbildung unterscheiden. Die erste Phase, das waren genau die Namen, über die wir gerade gesprochen haben. Glück, Frieden, nationale Symbole.
Also Geely, Chang'an, Hongqi.
Genau. Man musste erstmal Vertrauen über kulturell tief verankerte Werte aufbauen.
Und die zweite Phase?
Die war geprägt von reiner Industrie- und Staatslogik. Namen, die klingen wie aus dem Handelsregister. Das beste Beispiel ist SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation.
Okay, das ist ein Name ohne jede Poesie.
Richtig, er sagt nur, wir sind ein großer Industriekonzern aus Shanghai, das strahlt Größe und staatliche Rückendeckung aus. Aber eben keine Vision.
Okay, und jetzt sind wir in einer dritten Phase, sagtest du, die auf Technologie und globale Ausrichtung setzt. Was meinst du damit genau?
Damit meine ich Marken, die sich bewusst von einer rein chinesischen Identität lösen und eine globale Tech-Identität anstreben. Schau dir eine Marke wie Sikra an, die zu Geely gehört.
Sikra, ja.
Der Name ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Zero für Null Emissionen.
Und Geek für die technikaffine internationale Community.
Exakt.
Ah, das ist clever. Das zielt nicht mehr auf den chinesischen Bürger, der sich Glück wünscht, sondern auf den Geek in Berlin, London oder im Silicon Valley.
Genau das ist der Punkt. Sikra hat das Selbstbewusstsein zu sagen, wir sind kein chinesisches Tech-Unternehmen mehr. Wir sind ein globales Tech-Unternehmen, das zufällig in China sitzt. Das ist ein gewaltiger Sprung.
Und das führt zu diesem Punkt der doppelten Identität, den du erwähnt hast.
Richtig, das ist eine ganz wichtige Strategie.
Das heißt, die haben zwei Gesichter. Eines für zu Hause, das tief in der Kultur verwurzelt ist, und ein glattes, globales Tech-Gesicht für uns.
Perfekt zusammengefasst. Für den globalen Markt nutzen sie englisch klingende, international leicht auszusprechende Namen wie NEO oder ZK. Das klingt modern und anschlussfähig.
Und zu Hause?
Aber im Inneren für den chinesischen Markt sind diese Namen eben kulturell aufgeladen, mit Bedeutungen wie eine großartige Zukunft kommt. Nach außen global kompatibel, nach innen kulturell relevant. Das ist strategisch brillant.
Was bedeutet jetzt das also alles für dich, wenn du diese Autos auf der Straße siehst? Es bedeutet, wir importieren nicht nur Autos, wir importieren komplette Narrative, ganze Weltanschauungen.
Ja.
Europa ist wie Old Money, der Stammbaum zählt, die Geschichte verleiht den Wert. China ist der visionäre Aufsteiger, die Zukunftsvision ist der Wert. Aber mal ehrlich, welches Narrativ hat denn heute die besseren Karten? Die beständige Herkunft oder die aggressive Zukunftsverheißung in einer Welt, die sich so rasend schnell verändert?
Das ist die Millionen-Euro-Frage. Das europäische Narrativ verspricht Beständigkeit und bewiesene Qualität. Das ist in unsicheren Zeiten ein unglaublich starker Anker.
Klar.
Das chinesische Narrativ verspricht Hoffnung und Teilhabe an einer aufregenden Zukunft. Das ist in Zeiten des Umbruchs unglaublich attraktiv.
Also gibt es keine einfache Antwort?
Nein, es sind zwei fundamental unterschiedliche Angebote an den Kunden.
Bringen wir es also auf den Punkt für dich. Wenn du das nächste Mal einen BYD an dir vorbeifahren siehst, siehst du nicht nur ein Auto eines bestimmten Herstellers. Du siehst die explizite Aufforderung, bau deinen Traum. Und wenn du in einen Audi steigst, dann hörst du im Grunde genommen nur dem Vermächtnis des Gründers August Horch zu.
Und das führt uns zu dem finalen Gedanken, den du aus dieser Analyse mitnehmen kannst. Diese Namen sind Spiegel von Kulturen, von nationalem Selbstbewusstsein und von knallharten wirtschaftlichen Strategien.
Ja, die eigentliche Frage, die sich daraus für dich als Beobachter ergibt, ist nicht nur, welches Auto technisch besser ist oder welches Design dir mehr zusagt. Die tiefere Frage ist, welche Geschichte überzeugt dich mehr?
Die der Herkunft oder die der Zukunft, genau. Die der bewährten, soliden Herkunft oder die des verheißenen, kühnen Aufbruchs. Und was verrät deine Antwort darauf, vielleicht über deine ganz persönliche Sicht auf die Gegenwart und auf die Zukunft, die du dir wünschst? Wenn wir heute auf unseren Straßen unterwegs sind, dann sehen wir nicht nur Autos, wir sehen Geschichten. Audi erzählt von einem Gründer, der seinen Namen ins Lateinische übersetzt hat. Volvo erzählt von einer technischen Idee, vom Rollen, von Funktion. BMW von Herkunft, von Bayern, von Industrie. Diese Namen schauen zurück. Sie tragen Geschichte. Und dann stehen da plötzlich andere Namen. Geely, glückbringend. NIO, eine Zukunft, die kommt. Li, das Ideal. BYD, baue deine Träume. Diese Namen schauen nach vorn. Sie versprechen etwas. Nicht Herkunft, sondern Möglichkeit. Das ist genau die eigentliche Verschiebung, die wir gerade erleben. Nicht nur technologisch, nicht nur wirtschaftlich, sondern erzählerisch. Europa definiert sich stark über Tradition. China formuliert im Markennamen schon das Morgen. Die Frage ist nicht, wer recht hat. Die Frage ist, welche Geschichte stärker wirkt. Die Geschichte von gestern oder die Geschichte von morgen? Und vielleicht ist die spannendere Frage für uns selbst. Wenn wir heute etwas neu benennen müssten, ein Unternehmen, ein Projekt, eine Idee, würden wir erklären, woher wir kommen oder würden wir beschreiben, wohin wir gehen wollen? Genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, zwischen Herkunft und Zukunft, zwischen Identität und Vision. Und vielleicht beginnt Veränderung nicht beim Produkt, sondern beim Namen. Bevor ich schließe, dieser Podcast entsteht mit Unterstützung von KI. Die Gedanken sind aber immer meine. Eine letzte Frage in diesem Denkraum. Was übersehe ich?